Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Da waren es schon wieder nur noch 16. Wir sind in der Entscheidung angekommen im zweiten Event der Q-School 2021. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Total Clearance. Heute Abend oder ja, vielleicht auch heute bereits am späten Nachmittag werden wir wissen, wer die weiteren vier Qualifikanten von maximal 14 oder von genau 14, die es werden, sind. Und damit genug von den Verben und herzlich willkommen zu Total Clearance. Mein Name ist Christian Oehmicke und hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Ja, ich versuch's mal mit ein bisschen weniger Verben, aber es ist ganz klar, die Luft wird dünner in der Q-School. Wir werden heute wieder vier super glückliche Spieler haben, aber gleichzeitig wissen alle anderen, dass jetzt halt nur noch ein einziges Event kommt. Jetzt gibt's dann nur noch diese einzige Chance in Event 3. Also ich glaube, da werden die Nerven doch noch mal ein bisschen extra flattern heute in den entscheidenden Runden. Und dann natürlich auch ab morgen wieder beim nächsten Event. Also wow, es geht ganz schön zur Sache hier bei der Q-School.
Ja, es ist ein Haifischbecken so ein bisschen. Und ein Haifischbecken, in dem gestern wieder einige Spieler, vielleicht auch ein bisschen überraschend, die Segel streichen mussten. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen chronologisch vor und kämpfen uns so durch die Viertel, damit wir dann gleich wissen, wer so ein bisschen vielleicht die besten Chancen haben wird aufs Weiterkommen. Wenn wir da uns das erste Viertel anschauen, sehen wir da ziemlich bekannte Namen. Barry Pinches, Daniel Womersley, auch durchaus ein hochkarätiger Amateur, taucht immer wieder auf, dieser Name. Sanderson Lam, ehemaliger Profi. Ross Muir, ebenfalls ehemaliger Profi. Also ein richtig dicht bepacktes Viertel. Und da wir hier über das erste sprechen, wissen wir wieder, oh Mensch, Michael White hat's erwischt. Und auch Rod Lawler.
Ja, das war schon sehr, sehr tragisch hier bei Rod Lawler. 0-4 verloren gegen Daniel Womersley, der sich ja 3 Frames auf Schwarz geholt hatte. Gegen Rod Lawler. Gibt's denn das? Also Daniel Womersley, vielleicht der unbekannteste Name unter den Vieren, aber du hast es angesprochen, auf jeden Fall trotzdem jemand, den man schätzen muss und der hier auch wirklich eine tolle Leistung bisher schon gezeigt hat. Also der ist definitiv nicht chancenlos gegen Barry Pinches, wenn seine Nerven wieder so gut halten wie gegen Rod Lawler. Barry Pinches hatte ja erstmal den längsten Frame der Q-School-Geschichte gegen Ryan Davies. Das war ein 80-Minuten-Entscheidungsframe, den er dann gewonnen hat, weiterhin sehen. Und dann hat er sich gegen Michael White durchgesetzt. Auch das würde ich sagen sehr nervenstark. Denn er hat ja, der Michael White hat in 3 Frames jeweils mehr als 30 Punkte geholt. Also hatte wirklich seine Chancen, hat sie nicht genutzt. Wie siehst du das? Also für mich ist Michael White so ein bisschen eine tragische Geschichte auch der Q-School. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Ross Muir, der hier von Anfang an top, top, top Snooker spielt mit einem Century nach dem nächsten.
Ja, Michael White, Ian Burns, Danny Wells, vielleicht so die Spieler, die bisher, ja, ich will jetzt nicht sagen enttäuschen, aber durchaus eigentlich vielleicht sichere Tourkarten so ein bisschen vergeben haben. Also ich glaube, Michael White würde das auch sehr wehtun, wenn er jetzt tatsächlich noch ein zweites Jahr in Folge wieder ohne Tourkarte dasteht. Ich meine, in der letzten Saison ist es kaum aufgefallen, weil er über die Q-School-Liste ja quasi trotzdem in fast jedes Turnier reingerutscht ist. Aber ich denke nicht, dass er so ein Jahr dann nochmal haben möchte. Und da muss er jetzt einiges tun. Also für ihn sieht es jetzt tatsächlich nicht ganz so gut aus. Er muss beim dritten Event eigentlich auf jeden Fall wieder sehr weit kommen, um da auch zumindest irgendwie über die Order of Merit noch Chancen zu haben. Und selbst das könnte sehr knapp werden für ihn, da er jetzt doch in beiden Events dann auch relativ früh ausgeschieden ist, nämlich jeweils in der Runde der letzten 32. Also da ist so ein bisschen, ich werde es nicht sagen, der Stecker gezogen, aber der steht schon unter starkem Druck. Das gilt natürlich auch für Rod Lawler, der jetzt irgendwie zusehen muss, dass er ebenfalls beim dritten Event dann nochmal ein paar mehr Frames holt und vor allem vielleicht auch nochmal 1-2 Ründchen weiterkommt. Das wird eine sehr schwere Angelegenheit. Aber ja, du hast Daniel Womersley angesprochen, Amateur, hat es noch nie geschafft auf die Profitour tatsächlich. Aber das ist irgendwie so ein Name, der taucht immer mal wieder so, früher auch natürlich in PTC-Events, aber auch in der Q-School tatsächlich jedes Jahr auf. Auch auf der Challenge-Tour haben wir den gesehen. Würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn der sich hier durchsetzt, aber ich denke mal, Favorit oder die Favoriten sind wahrscheinlich eher Barry Pinches und Ross Mio, oder?
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich würde mich natürlich auch für Sanderson Lamb freuen, der Harvey Chandler ausgeschalten hat in einem sehr low-scoring-Match. Also da war nicht so viel los. Harvey Chandler ist ja auch so ein Sympathieträger. Schade, dass es für ihn nicht gereicht hat, aber eben jetzt Sandy Lamb noch weiter dabei. Gut, für mich ist einfach Ross Muir der Favorit in diesem Viertel. Also das wäre schon wirklich extrem tragisch, wenn er das jetzt nicht über die Ziellinie bringt. Ne? Der hat ja Simon Bedford geschlagen in der letzten Runde, hat eine 135 gespielt und eine 111. Also der Ross Muir hat schon im ersten Event bis zu seinem unglücklichen Ausscheiden sehr gut gespielt, jetzt wieder im zweiten Event. Also das muss doch irgendwie reichen. Du kannst doch nicht so wie Century spielen und dann nicht weiterkommen, könnte man meinen, aber es ist die Q-School.
Es ist die Q-School, ja. Mit einer 140 ja auch das höchste Break des Turniers gespielt bisher. In der dritten Runde, also des Events, gegen Fergal Quinn war das. Also der ist wirklich sehr, sehr scoring-stark unterwegs. Also, aber Best of Seven ist so halt so eine Distanz, da reicht dir eine schwache halbe Stunde und du trittst dann eben den Heimweg an. So wie auch einige Spieler dann im zweiten Viertel. Dort stehen nämlich Namen wie Mark Lloyd, Hamad Mia, Dwayne Jones und Craig Stedman in der Runde der letzten 16. Zum Teil vielleicht so erwartet worden, aber Craig Stedman vor allem mit einem sehr starken Match gegen Luo Hong Hao. Der Chinese war da doch, ich würde durchaus sagen, als kleiner Favorit in dieses Match gegangen. Und auch Mark Lloyd schleicht sich hier so ein bisschen unter dem Radar durch tatsächlich. Den hatte ich vorher so nicht auf dem Zettel, muss ich sagen. Aber Patrick Whelan geschlagen und vor allem dann auch Julien Leclerc, der ja als sehr, sehr talentierter Belgier hier in diese Q-School gegangen ist und auch wirklich einige gute Siege gefeiert hat. Und ja, Dwayne Jones, habe ich das Gefühl, der mogelt sich so ein bisschen durch.
Ja, Dwayne Jones, da muss ich jetzt natürlich zugeben, dass ich ja gesagt hatte, sein Run im ersten Event wird einmalig bleiben, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, das hat er jetzt gleich mal negiert. Er ist also weiterhin dabei und spielt wirklich gut. Das freut mich total. Also drei hohe Breaks auch in seinem Match gegen Jensen Kendrick. Ich würde sagen, da hatte er relativ Glück mit dem Draw natürlich und hat das aber auch konsequent ausgenutzt, hat sich da nicht zu viel Arbeit gemacht. 1-4 ging das entspannt aus für den Dwayne Jones. Also ja, wenn der das durchhält, warum nicht, ne? Aber Craig Stedman, für mich auch wirklich die Überraschung, dass der Gute hier noch dabei ist. Auch ein super lieber Typ natürlich, aber halt jetzt wirklich nicht der beste Snookerspieler vor dem Herrn. Also Craig Stedman, der kommt von seinen Kämpferqualitäten, von seiner Arbeit, von seinem super soliden Spiel. Aber so die Glanzmomente bringt er halt wirklich nicht mit. Das wird er wahrscheinlich selbst auch als Erster zugeben. Und ist trotzdem hier dabei. Ne? So geht es nämlich auch. Wenn du dein Spiel findest und das durchziehen kannst, dann geht es eben auch ohne Century Breaks. Also das wird, glaube ich, ein richtig umkämpftes Spiel hier gegen Dwayne Jones. Und dann, ja, Hamad Mia war ja auch schon Profi. Also ist ja auch ein guter Spieler. Also das ist vielleicht so ein bisschen das unterschätzte Viertel hier. Aber auch da wird sich am Schluss jemand durchsetzen und dann haben wir zumindest eigentlich garantiert so eine kleine Überraschung vielleicht.
Ja, und Mark Lloyd, vielleicht so ein bisschen unter dem Radar hier in diesem Viertel fliegend mit drei ehemaligen Profis zusammen. Also könnte vielleicht auch was gehen für ihn. Hamad Mia hat mich überzeugt so ein bisschen, weil er Paul Davison ja auch rausgehauen hat, der ja so ein bisschen ein kleiner Experte ist für die Q-School und davor ja auch Brian Ochwaski, um das Französisch auszusprechen, der keine unbedingt gute Main-Tour-Erfahrung jetzt hatte, aber auch unheimlich talentiert ist. Also das, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen das unterschätzte Vierte vielleicht. Aber das trifft vielleicht auch aufs nächste Viertel zu, denn dort stehen vier Spieler, die im letzten Jahr nicht auf der Main Tour waren, obwohl sie zum Teil schon mal Teil der Main Tour waren. Zumindest gilt das für Michael Judge und John Astley. Robbie McEwen und Kurdish Johal komplettieren dieses Viertel und das ist für mich vielleicht so ein bisschen ein unheimlich interessantes, weil vor allem unheimlich abwechslungsreiches Viertel. Vier Spieler, die unterschiedlicher vielleicht nicht sein könnten, auch schon von ihrer Geschichte her. Romy McEwen junges Talent aus Nordirland, der auch so ein bisschen auch beim Shootout schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Also ja, ich weiß gar nicht, wer hier so ein bisschen als Favorit reingeht. Vielleicht John Astley mit einem Ministück Vorsprung, aber sehr offen und könnte sehr unterhaltsam werden.
Ja, also für mich ist John Astley hier trotzdem ein recht deutlicher Favorit, bin ich ganz ehrlich. Also er hat ja auch Leo Fernandez ausgeschaltet, der wiederum Sydney Wilson ausgeschaltet hat. Also das war schon keine leichte Route für den John Astley hier in diese entscheidenden Runden. Also der ist jemand, der so besonnen dann auch sein Spiel durchziehen kann, dass ich ihm hier wirklich beste Chancen einräume. Würde mich natürlich auch freuen für den jungen Robbie, wenn er es schaffen würde. Ja, Kuldish Johal, auch jemand, ich weiß nicht, der läuft ja bei PTCs rum oder lief bei PTCs rum schon seit ich denken kann. Es wäre echt schön, wenn er es tatsächlich mal auf die Tour schaffen würde. Ein guter Spieler, ich schaue ihm gerne zu, aber so, ja, so richtig hat es halt noch nicht gereicht. Ich bin gespannt, ob ihm dann vielleicht doch die Nerven versagen werden, jetzt wo es wirklich um die Wurst geht. John Astley, damit ist dann nicht zu rechnen, dass ihm das passieren wird. Also sehe ich ihn hier vorne, aber ja, ich würde mich trotzdem natürlich für den jungen Robbie irgendwo freuen, wenn das klappen könnte.
Ich habe gerade gesehen, Kuldish Johal war sogar schon mal auf der Tour. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ist auch schon ein paar Jährchen her, so knapp 10, 12 Jahre. Da war er schon mal für 2 Jahre nicht hintereinander weg, aber er war da schon mal auf der Tour. Also der kennt das eigentlich so ein bisschen. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das ist interessant. Michael Judge hier vielleicht der mit erfahrenste Akteur natürlich in diesem Viertel. Der war ja auch lange auf der Tour, ohne wirklich was gerissen zu haben natürlich, aber bringt dann natürlich viel Erfahrung mit. Also für dich, John Astley, ja, ich glaube auch, dass sich hier John Astley am Ende durchsetzen wird. Das Hammerviertel ist aber vielleicht ein anderes. Das letzte nämlich. Dort Namen drinne wie Lei Pei Fan, Alfie Burden, Michael Collomb, also durchaus auch Amateure mit dabei, die immer mal wieder so für kleine Glanzlichter gesorgt haben. Und wenn man sich mal anschaut, welche Namen in diesem Viertel bereits ausgeschieden sind, dann wird diese Leistung vielleicht noch mal umso beeindruckender, denn dort tauchen dann Namen auf wie Jamie Curtis, Barrett, Hayden Stanyland, Mitchell Mann, Brian Sini, Simon Blackwell, Brandon Sargent. Und dann jetzt auch ganz frisch in Runde 4 James Cahill, Michael Georgiou, Dylan Emery, die ausgeschieden sind. Also, das ist unfassbar starke Leistung gewesen. Und man muss sagen, Michael Georgiou, eieiei, der lässt sich eine Menge, Menge Druck fürs dritte Event.
Ja, das ist wirklich ja spannend dann für ihn im dritten Event. Sieht denn auch gar nicht so schlecht aus mit der Order of Merit, aber wow, also das ist schon eine Nummer. Gegen Lei Pei Fan kannst du natürlich mal verlieren. Das ist ein guter Spieler. Trotzdem dürftest du halt in der Q-School nicht gegen ihn verlieren. Vor allem, wenn du schon Ranking-Events gewonnen hast, so wie eben Michael Georgiou. Gut, jetzt wird's halt knapp, jetzt wird's eng. Immerhin hat der Brandon Sargent da noch den Sieg mitgenommen. Da hat er auch ordentlich gespielt, aber irgendwie war das Breakbuilding nicht da, was wir aus den vergangenen Runden und dem letzten Event auch gesehen hatten. Gegen Lei Pei Fan dann eine 67 gespielt, aber ja, sonst lief da nicht viel, hat sich auch einen Frame noch stehlen lassen. Also das war eine bittere Niederlage. Ich hoffe, dass da im nächsten Event, wie gesagt, noch was geht, aber der Draw sieht nicht wahnsinnig gut aus. Aber, also ich glaube, die noch besseren Geschichten, die sind hier wirklich, dass James Cahill geschlagen wurde von Liam Pullen, der davor sogar noch den Conor Benzie auch rausgehauen hatte und dann gegen James Cahill in einen Decider musste, wo er eine 72 gespielt hat. Mit 15, okay? Also da können andere nicht mal 72 schreiben. Dann schafft er das in einem Entscheidungsframe. Wahnsinn. Und dann natürlich, ja, weiterhin überrascht mich Alfie Burden, der aus dem Nichts aufgetaucht ist und hier gegen Josh Thomond auch in den Entscheidungsframe musste, aber in dem Match eine 113 gespielt hat, eine 88 gespielt hat. Also ich frage mich nach wie vor, was er in der Q-School macht, aber er macht es ziemlich gut und hätte sogar eben jetzt in diesem Wahnsinnsviertel eine Chance auf ein neues Tour-Ticket.
Ja, Alfie Burden gegen Liam Pullen wäre doch so ein Match der Gegensätze eigentlich. Ein Spieler, der seine Karriere im Grunde beendet hatte nach der vorletzten Saison, gegen einen jungen 15-jährigen Riesentalent aus England, Liam Pullen, der sich hier wirklich so ein bisschen ins Rampenlicht spielt auch. Und das wäre doch eine Wahnsinnsgeschichte, wenn das am Ende in diese Richtung geht. Aber ich muss sagen, für mich der Favorit in diesem Viertel, nicht nur aufgrund des Sieges gegen Michael Giorgio, sondern auch aufgrund der Leistungen in den Events 1 und 2 zusammengenommen jetzt, ist auch der aktuell Führende in der Order of Merit jetzt. Für mich Lepe Fan. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, an dem kommt man schwer vorbei. Aber Alfie Burton ist natürlich auch ein Kämpfer vor dem Herrn, den kennen wir, ne? Also der kann schon noch mal was auspacken, was er im Ärmel versteckt hatte bisher. Also ich glaube auch, dass ja die Tourkarte nur über diese beiden gehen wird natürlich. Ach ja, trotzdem, Liam Pullen, komm, das sind doch die Geschichten, die wir wollen in der Q-School. Das ist doch das, was wir wollen. Junger Star, der jetzt hier ganz neu auf dem Radar ist und es gleich schafft. Also ja, da kann man doch nur die Daumen drücken eigentlich. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Viertel. Und ich glaube insgesamt aber sehr schön, dass wir jetzt relativ gesehen weniger direkte Ex-Profis in diesem Setup heute haben. Also das ist ja schon mal schön, dass ein bisschen mehr Abwechslung besteht, als es beim letzten Event, wo wir noch moniert haben, okay, Freunde, also das ist irgendwie die direkte Wiederqualifikationsparty. Also so spannend ist das auch nicht.
Ja, wir haben auch irgendwie immer eigentlich so einen Spieler dabei in der Q-School, den man vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hat und der sich dann hier durchsetzt gegen alle Widerstände. Ich erinnere mich da so an Namen wie Riley Parsons, den man vorher überhaupt noch nicht kannte. Also das wäre doch eine Geschichte, Mensch, für Liam Pullen. Aber wir werden es sehen. Heute Nachmittag um 14 Uhr werden die Finals gespielt, um 11 Uhr erstmal die Achtelfinals. Und dann wissen wir heute am späten Nachmittag, Abend, wer die weiteren vier Qualifikanten für die Main Tour sind. Und Kati, deine vier Namen sind?
Ja, also das ist völlig klar natürlich. Nein, also ich tippe mal auf den Ross Muir einfach im ersten Viertel, weil der muss sich jetzt für diese Leistung belohnen. Du kannst doch nicht 28 Centuries spielen, gefühlt, in der Q-School und dann dich nicht qualifizieren. Das muss jetzt kommen. Dann tippe ich einfach auf Craig Stedman, weil ich fände es cool. Ich fände es cool, wenn Craig Stedman direkt aus der Kneipe quasi, aus dem verransten Snookertisch in der Ecke, hier wieder auf die Main Tour zurückkommt. Ich glaube, der spielt ja in Leeds im Northern Snooker Center. Das ist einer der Top-Clubs in England. Okay, also das war jetzt rein metaphorisch gemeint, auf seinen Spielstil bezogen. Ja, dann warum nicht John Astley? Da tippe ich auf einen Favoritensieg. Und dann, ja, komm, hier Alfie Burton, der überrascht mich so sehr. Vielleicht tut das heute wieder.
Alles klar. Wir werden es sehen. Ich gehe auf Ross Muir, Dwayne Jones, John Astley und Lepe Fan. Aber wir werden es sehen. Morgen auf jeden Fall. Und wir werden drüber sprechen morgen auch. Danke, Kati. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann morgen wieder mit vier glücklichen Namen und 12 Spielern, die dann nicht ganz so glücklich sind, weil sie in Event 3 entsprechend unter Druck stehen werden.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.